In der Matinee in SWR Kultur sprechen wir heute über Fell. Und was uns nun interessiert, ist die Frage, wie das Tier überhaupt zum Fell kam. Dazu begrüße ich nun Irina Ruf. Sie ist Sektionsleiterin Mammalogie der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main. Und Mammalogie, das meint quasi Säugetierforschung. Guten Morgen, Frau Ruf.
Guten Morgen.
Frau Ruf. Wie kam denn das Pferd nun zu seinem Fell? Das Urpferd hatte meines Wissens ja auch schon Fell, wie man in einer sehr berühmten Rekonstruktion im Naturkundemuseum Berlin sehen kann.
Genau, nicht nur das Urpferd hat ein Fell, sondern alle Säugetiere besitzen ein Fell. Das heißt also, das Urpferd, das auch zu den Plazentatieren gehört, wie wir Menschen, die Beuteltiere besitzen ein Fell und sogar die noch eierlegenden Säugetiere wie Schnabeltier und Schnabeligel besitzen ein Fell. Und nicht nur diese Gruppen, sondern auch ausgestorbene fossile Vorfahren der Säugetiere besaßen wahrscheinlich auch schon Fell. Wann das Fell genau entstanden ist, das wird nach wie vor diskutiert. Und also wahrscheinlich oder mit Sicherheit ist das Fell deutlich älter als 200 Millionen Jahre alt. Ist also zu Zeiten entstanden, als es noch Dinosaurier gab.
Die Dinosaurier hatten aber kein Fell, oder?
Nein. Die Dinosaurier haben eine beschuppte Haut, die meisten Arten zumindest. Es gibt Strukturen, die wie Haare aussehen, aber tatsächlich keine Haare sind, sondern Vorläuferstrukturen von Federn. Denn viele Dinosaurier, das wissen wir heute, besaßen dann tatsächlich Federn oder federartige Strukturen, wie die heutigen Vögel, die ja auch zu den Dinosauriern gehören.
Also muss es wahrscheinlich irgendwo zwischendrin so einen Missing Link gegeben haben, was dann plötzlich Haare am Körper trug, oder?
Es gibt jetzt kein direktes Missing Link zwischen den Dinosauriern und den Säugetieren. Das sind dann nämlich zwei völlig unabhängige Linien, die sich entwickelt haben im Laufe der Evolution. Es ist tatsächlich so, dass die ganz frühen Vorfahren der Säugetiere wahrscheinlich eine nackte, drüsenreiche Haut hatten. Und irgendwann haben sich dann haarartige Strukturen entwickelt. Und der Ursprung ist nicht wirklich geklärt, weil es dafür einfach keine fossilen Belege gibt. Es gibt aber die Überlegung, dass sich Haare entwickelt haben als Hautanhangsgebilde. Die bestehen ja aus verhorntem Material, also entstammen aus der Haut. Und der Grund dafür könnte sein die Thermoregulation, also im Zusammenhang mit der Evolution der Warmblütigkeit innerhalb der Säugetierlinie. Es gibt aber auch die Hypothese, dass das erst so ein sekundärer Beieffekt dann war, dass eben diese Haare der Isolierung dienten und damit der Thermoregulation, sondern dass es auch möglicherweise der Tastsinn war, der sich dadurch entwickelt hat. Denn in unserer Haut befinden sich sehr viele Tastsinneszellen, die auch mit Haaren assoziiert sind.
Also Sie haben jetzt schon angesprochen, klar, einmal Fell, dass es dem Tier warm ist, dann das zweite ist eben dieser Tastsinn, Haare, die quasi dafür da sind, dass man irgendwas erfühlt. Also beim Elefanten zum Beispiel?
Auch beim Elefanten. Es ist tatsächlich so, es gibt eigentlich genau zwei Sorten von Haaren. Einmal das gewöhnliche Haar, was wir auch an unserem Körper haben, auf dem Kopf, im Gesicht und auch natürlich in ganz feinen Härchen am Körper. Das typische Fell. Aber wir alle wissen das ja auch, wenn man über seine Haare streicht oder über den Bart des Mannes zum Beispiel, dass man das spürt. Also wenn ein Haar bewegt wird, spürt man das in der Haut. Und dann gibt es aber spezielle Haare, die wir Menschen nicht mehr haben. Das sind die sogenannten Vibrissen oder auch Schnurhaare, Tasthaare, Sinushaare genannt, die wir von unseren Haustieren zum Beispiel kennen, die also vor allen Dingen am Kopf sich befinden, in Reihen angeordnet, teilweise beweglich sind, wie die im Oberlippenbereich. Und die sind spezialisiert wirklich als Tasthaare. Das heißt, wenn die einen Gegenstand berühren oder ausgelenkt werden, dann wird das wahrgenommen und ist wie im Prinzip das, was wir spüren, wenn wir mit den Fingerspitzen etwas berühren. Da können sogar wirklich Oberflächentexturen mit erfasst werden.
Und gibt es noch weitere Funktionen des Fells?
Ja, es gibt natürlich jetzt an der Körperbehaarung des Tieres natürlich auch weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Tarnung. Ja, je nachdem, wie das Fell gefärbt ist, kann das das Tier schützen vor Fressfeinden oder wenn es seine Jungen betreut in einem Lager. Es dient aber auch dem sogenannten Display, nennen wir das. Das heißt, eine besonders gefärbte Zonen des Körpers können dienen, um in der innerartlichen Kommunikation, aber auch gegenüber Fressfeinden oder auch Rivalen oder so im Territorium Signale zu setzen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Feldhamster, der diesen auffälligen schwarzen Bauch hat, wenn der sich aufrichtet, ja, mit seinen heller gefärbten Pfötchen sieht das fast so aus wie ein aufgerissenes Maul mit Reißzähnen. Das soll sozusagen potenzielle Fressfeinde dann abschrecken. Es können auch Haare spezialisiert sein zu Stacheln oder stachelartig. Die können zum Beispiel bei Stachelschweinen, diesen Nagetieren, 40 Zentimeter lang werden, die natürlich eine Abwehrfunktion dann auch haben vor Fressfeinden.
Jetzt möchte ich mal noch auf ein Phänomen raus. Also wir haben ja vorhin den Beitrag aus dem Streichelzoo gehört. In diesem Streichelzoo gibt es natürlich Ziegen, da gibt es Kaninchen. Aber da gibt es zum Beispiel auch Wollschweine, die haben eher so Borsten am Körper. Und jetzt nicht im Streichelzoo, aber im hohen Kaschmirgebirge gibt es die Kaschmirziege. Und allein diese Tiere, die ich jetzt genannt habe, die haben schon so viel unterschiedliche Felltypen. Wie kann ich die denn unterscheiden oder worin unterscheiden die sich?
Also tatsächlich unterscheiden sich dann diese verschiedenen Felltypen in der genauen Anatomie der Haare selber. Also Haare können gelockt oder gerade sein. Man unterscheidet jetzt auch im Fell, im gewöhnlichen Fell, verschiedene Anteile oder Schichten, möchte ich mal sagen. Wir haben zum einen mal das Wollhaar. Das sind kürzere, feine Haare, die leicht gelockt sind, die recht weich sind in der Regel und die dazu dienen zum Beispiel, dass da ein stabiles Luftpolster über der Haut sich befindet, was eben vor allen Dingen bei solchen Tieren wichtig ist, die auch in kälteren Gebieten leben. Dann gibt es das Deckhaar, das auch aus verschiedenen langen Haaren besteht, die etwas steifer sind, die können abgeknickt sein. Da gibt es dann wieder eine Unterscheidung in Grannenhaar und Leithaar, wobei da die Übergänge teilweise auch fließend sind und die sozusagen dann, die Kontur des Fells abzeichnen. Und dann gibt es bei bestimmten Haustierarten, zum Beispiel auch bei Schafarten, wurden dann das Deckhaar weggezüchtet, sodass nur noch das Wollhaar übrig bleibt, ja, was sich dann auch sehr leicht verfilzen lässt, was wiederum bei der, Weiterverarbeitung zu Wolle und so eine wichtige Rolle spielt. Also tatsächlich, die verschiedenen Haartypen unterscheiden sich dann in ihrer Detailanatomie, wie sie dann genau, aufgebaut sind, welche Form sie haben.
Mit Irina Ruf von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main sprach ich darüber, wie die Säugetiere zu ihrem Fell gekommen sind und wozu Fell und Haare nützlich sind. Vielen Dank, Frau Ruf.
Vielen Dank, gleichfalls.